NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
Im Jahr 1949 entsteht die Idee zur Kreditkarte.
Es ist ein uramerikanisches Produkt. Eine Idee, die wohl nur hier in den Staaten entstehen konnte, zuerst als Fiktion.
Am Anfang jeden Jahres wird jedem Bürger in den öffentlichen Geschäftsbüchern ein Betrag als Kredit gutgeschrieben, der seinem Anteil am jährlichen Erwerb der Nation entspricht. Und er erhält eine Kreditkarte, mit der er in den öffentlichen Niederlassungen bekommt, was er braucht.
Literarische Fantasie aus dem Jahre 1887. Edward Bellamy schuf in seinem längst vergessenen Science-Fiction-Roman »Ein Rückblick aus dem Jahr 2000« den Begriff der Kreditkarte. Über ein halbes Jahrhundert später greift ein renommierter Rechtsanwalt die Idee wieder auf. Dieses Mal, im Jahr 1949, ist es Realität, aber der Mann befindet sich dabei in einer unangenehmen Lage.
Da ging ein Herr McNamara in New York in ein teures Restaurant rein mit Freunden, hat gut gespeist und zum Schluss musste er zahlen und hatte kein Geld dabei. Und da man ihn nicht kannte, hat man auch nicht akzeptiert, dass man die Rechnung nach Hause schickt. Also musste er seine Frau zu Hause in Long Island anrufen. Das ist so 1,5 Stunden entfernt und die kam dann, hat ihm ausgelöst. Und das hat ihm die Idee gegeben zu sagen, es sollte doch so ein Kärtchen geben, wo man in guten Restaurants bargeldlos bezahlen kann.
So Bernd Heiß, ein ehemaliger Pressesprecher des Unternehmens, das der Amerikaner Frank McNamara im Jahre 1950 gründete. Es hieß und es heißt auch heute noch Diners Club, weil die Idee nach einem vorzüglichen Essen geboren wurde. Der Anfang war beschwerlich, denn die erste Kreditkarte konkurrierte noch mit den Kundenkarten, den sogenannten Charge Cards. Professor Dr. Stefan Paul, Professor für Finanzwissenschaft an der Universität Bochum.
Es gab allerdings schon Vorläufer dieser ersten Kreditkarte. Schon 1894 haben einzelne Hotels in den USA solche Kundenkarten ausgegeben. Allerdings waren diese auch nur an einzelne Anbieter gebunden.
Um profitabel zu arbeiten, verlangte Diners Club von jedem Kartenbesitzer $5 Jahresgebühr und 7% von jeder eingehenden Rechnung. Das stieß anfangs auf wenig Gegenliebe. Aber die Karte etablierte sich, denn ein landes- und weltweit expandierender Handel brauchte den bargeldlosen Zahlungsverkehr.
Die Universalkreditkarten haben in den 50er und dann 60er Jahren ihren Erfolgszug aufgenommen, denn die Wirtschaft zunächst in den USA ist immer mehr aus dem kleinteiligen, regionalen, sehr eng begrenzten hinausgewachsen. Insofern gab es also auch immer mehr Geschäftsreisende, die in die USA kamen oder aus ihr herausgegangen sind, denen es lästig war, vorher Geld aufnehmen oder tauschen zu müssen. Und insofern roch die Luft einfach nach einem Medium, mit dem man weltweit bezahlen konnte, ohne vorher eben Geld eingesteckt zu haben.
Die Kreditkarte blieb aber vorerst ein exklusives Zahlungsmittel, weitgehend beschränkt auf einen kleinen Kundenstamm. Erst als die großen amerikanischen Banken das Geschäft mit dem Plastikgeld entdeckten, endete dieses Nischendasein.
Die Verbreitung ging in mehreren Wellen. In den 50er, 60er Jahren gab es zunächst mal einige Anbieter, die wir heute noch kennen, die gegründet wurden. 1958 kam American Express auf den Markt. Der richtige Schub in der Verbreitung der Kreditkarten setzte so Ende der 60er Jahre ein, als die Banken das Privatkundengeschäft für sich erschlossen und 1968 bereits jede 10. US-Bank Ausgabestelle einer solchen Kreditkarte war.
Nach und nach köderten die Banken die Mittelschicht, Familien mit durchschnittlichem Einkommen. Das Selbstverständnis der Geldinstitute dabei, hilfsbereite Partner für aufgeklärte Kunden. Der ehemalige Vorsitzende der Bank of America, Walter Roeder, Ende der 70er Jahre.
Die ganze Idee, dem Konsumenten einen Kredit zu gewähren, geht ja davon aus, dass dieser gerade nicht genügend Geld auf seinem Konto hat. Wir haben den Konsumenten und seine Bedürfnisse im Auge. Die Entscheidung, Kredit ja oder nein, liegt ganz bei ihm. Wir glauben, nur er kann beurteilen, ob er das Geld auch zurückzahlen kann. Ich möchte deutlich machen, wir bieten dem Konsumenten nur die Gelegenheit, Waren zu kaufen, Leistungen in Anspruch zu nehmen. Natürlich versetzt ihn das in die Lage, solche Einkäufe auch wirklich zu machen.
Augenmaß und kontrollierter Einsatz. Fromme Wünsche begleiteten die Nutzung des Free Money, des jederzeit verfügbaren Geldes. Aber einmal in der Mitte der Gesellschaft angekommen, zog die Kreditkarte vor allem in den USA ihre Besitzer in den sorglosen Sog des bargeldlosen Zahlens.
Es ist wie eine Sucht. Ich habe diese neue Kreditkarte, sehe das wunderbare Kleid. Ich kann es mir kaufen und denke, nein, das solltest du besser lassen. Ach, was soll's, ich zahle es später und ich kaufe es.
Amerika liebt den Konsum, es liegt uns im Blut.
Die Werbestrategien der Kartenunternehmen konnten bei dieser spontanen Kauf- und Konsumlust auf tief verwurzelte Verhaltensmuster bauen. Die Kreditkarte belebte eine uralte Überlebensstrategie, behauptet zumindest die kanadische Autorin Margaret Atwood in ihrem Buch Payback. Sie schreibt:
Warum sind wir so anfällig für im Moment vorteilhafte Angebote im Tausch gegen eine drückende Rückzahlung in der Zukunft? Weil wir darauf programmiert sind, gierig nach den tief hängenden Früchten zu greifen und so viel von ihnen zu verschlingen, wie reingeht, ohne an die kargen Tage zu denken, die vielleicht vor uns liegen? So gesehen sind Kreditkarten fast eine Garantie dafür, dem Kreditgeber Gewinn zu bringen. Denn dieser Greif-jetzt-zu-Reflex kann durchaus eine sinnvolle Angelegenheit aus Jäger- und Sammlertagen sein, lange bevor wir überhaupt daran dachten, etwas für den Ruhestand zurückzulegen.
Mit der massenhaften Verbreitung der Kreditkarte war der Köder ausgelegt. Die Schuldenfalle lockte und sie schnappte zu. Dass ihr dabei vor allem die US-Konsumenten zum Opfer fielen, liegt am Geschäftsmodell der amerikanischen Karte.
Die eine Variante, und diese ist in den USA vor allen Dingen verbreitet, sind die echten Kreditkarten, das heißt mit der Karte selbst, so ähnlich wie bei einem Dispositionskredit auf dem Girokonto, erhält man eine Kreditlinie und diese kann man so ausnutzen, wie man sie für Konsumzwecke braucht. Meistens ist es auch relativ frei, in welchen Schritten man diesen Betrag wieder zurückzahlt. Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland vor allen Dingen unechte Kreditkarten. Und diese unechten Karten sind so organisiert, dass meistens einmal im Monat der Betrag, den man in Anspruch genommen hat, vom Girokonto abgebucht wird.
Es verrät viel über die Fallstricke des amerikanischen Marktes, dass gerade diese Variante bei den Banken denkbar unbeliebt ist. Ein Kunde, der seine aufgelaufenen Rechnungen monatlich begleicht, erzählt:
Die Kartenunternehmen hassen Leute wie mich. Neulich traf ich einen Kommilitonen von der Highschool und er sagte mir, er arbeite jetzt für ein Kreditkartenunternehmen und ich habe ihm geschildert, wie ich meine Kreditkarten nutze und er erwiderte: Oh Mann, wir hassen dich, wir hassen Typen wie dich. Für uns seid ihr Schnorrer.
Als Deadbeat, als Schnorrer gilt, wer den beanspruchten Kredit umgehend tilgt. Gefragt bei den Banken sind die Mitläufer, die sogenannten Revolvers, Kunden, die ihre Kreditschuld bei niedrigen Monatsraten mit entsprechend hohen Zinsen mit sich herumschleppen. Die Mehrzahl der Amerikaner nutzt wie selbstverständlich diese Variante.
Es ist doch schön, wenn man ausgeben kann, was man noch nicht hat,
schwärmt dieser Amerikaner und trifft wohl den Nerv einer Nation. Ein Leben im Saldo, in den Staaten offensichtlich weniger beunruhigend. Die Bereitschaft, Schulden zu machen, gehört für die Harvard-Professorin Elizabeth Warren sogar zum Gründungsimpuls der Vereinigten Staaten. Sie schreibt:
Wir sind eine Nation von Schuldnern. Warum haben die meisten Menschen Europa verlassen, um dann in die Vereinigten Staaten zu kommen? Sie kamen, weil sie Schulden hatten. Uns gefällt natürlich eine Erklärung wie: Oh, sie sind wegen der Freiheit des Glaubens gekommen. Aber das stimmt nicht. Die meisten von ihnen sind vor ihren Schulden geflüchtet.
Fluchtwege gibt es heute nicht mehr. Entsprechend teuer bezahlen die Amerikaner ihren schnellen und allgegenwärtigen Einsatz des Plastikgeldes.
In den USA ist der Trend zur Kreditkarte ja wesentlich verbreiteter als bei uns. Wir erleben, dass etwa 40% der Haushalte dort mehr ausgeben, als sie eigentlich verdienen. Und die Kreditkarte ist ein Medium, mit dem man ein solches Vorziehen von Konsum- und Investitionsausgaben natürlich sehr leicht bewältigen kann. Und wenn man die Zahlungen, die man damit getätigt hat, nicht entsprechend nachhält, gerät man relativ leicht auch in eine Überschuldungssituation.
In Deutschland, wo sich die Karten Ende der 80er Jahre durchsetzten, hat das eher rigide Modell der Monatszahlungen eine massive Verschuldung durch das Plastikgeld gebremst. In den USA werden die Kreditkarten mittlerweile wie ein Dispo genutzt, um die Lebenshaltungskosten zu schultern. Elizabeth Warren dazu:
Oft entdecken Familien, selbst wenn beide Ehepartner arbeiten, dass es zum Monatsende nicht reicht. Und sie nutzen den Kreditrahmen der Karte, um über die Runden zu kommen.
Schlimm wird es, wenn irgendwas schief geht. Jemand verliert den Job, jemand wird krank oder die Familie bricht auseinander, sei es durch einen Todesfall oder durch Scheidung.
Die Zahlen hinter diesen finanziellen Drahtseilakten? Die Gesamtverschuldung der Amerikaner durch Konsumkredite soll bei rund 3.000 Milliarden Dollar liegen. Dazu der amerikanische Dokumentarfilmer Danny Schechter.
Zuerst waren die Kreditkarten Ausdruck des Luxus. Dann wurden sie eine Notwendigkeit. Heute legen sie sich wie eine Schlinge um den Hals der Menschen.
Und es gibt Initiativen, sich von dieser Schlinge zu befreien, wie Schechter in seinem 2005 produzierten Film mit dem selbstironischen Titel In Debt We Trust, Wir vertrauen unseren Schulden, zeigt.
Herr, wir danken dir, dass wir im Zeichen der Erlösung zusammenkommen dürfen.
Die Baptistengemeinde in Norfolk, Virginia, lädt zu einem ganz besonderen Gottesdienst. Hier spenden alle Teilnehmer und begleichen so die Schulden eines Gemeindemitglieds, der Bischof Wernie Russell.
It's kind of hard to serve the master and Mastercard.
Du kannst nicht gleichzeitig dem Herrn und der Mastercard dienen. Unser Entschuldungsprogramm sieht vor, für einen unter uns alle privaten Schulden zu bezahlen. Die für das Haus und das Auto sind davon ausgenommen.
Ritueller Abschluss des Gottesdienstes, die Kreditkarten des Betroffenen werden zerschnitten. Es gibt Widerstand in den Vereinigten Staaten. Vor allem sind es die undurchsichtigen Vertragskonstruktionen mit änderbaren Zinssätzen und einer Vielzahl von Gebühren, die für Ärger sorgen. Viele Kreditkartenbesitzer wissen nicht wirklich, worauf sie sich einlassen, wie Professor Paul erläutert.
Kreditkartenunternehmen sitzen eindeutig am längeren Hebel. Sie können die Zinssätze für die Inanspruchnahme der Beträge einseitig verändern. Es besteht eine Aufklärungspflicht. Die Banken, Sparkassen, Kreditkartenorganisationen informieren auch darüber, ob das beim Verbraucher entsprechend ankommt, ob er es verstehen kann, ob die Informationen so aufbereitet sind, dass er es nachvollziehen kann. Das ist aus meiner Sicht sehr häufig fraglich.
Dafür entwickeln die Unternehmen aber viel Einfallsreichtum, wenn es um Akzeptanz und Attraktivität ihres Produktes geht. Immer mehr Kreditkarten bieten mittlerweile Zusatzleistungen.
Ich nutze die Bonusmeilen. Wir fliegen erster Klasse in den Urlaub,
sagt dieser Karteninhaber.
Wir erleben immer stärker das Phänomen des sogenannten Co-Brandings. Das heißt, es stehen zwei Marken auf der Kreditkarte, neben dem eigentlichen Anbieter auch ein Verkäufer von Waren und Dienstleistungen. Wir kennen das etwa bei der TUI-Card oder auch sogar ein Fußballverein. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade dadurch, dass solche doch mit positiven Emotionen belegte Anbieter die Karten ausgeben, viele Haushalte dazu neigen, eine solche Karte auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen, die nicht unbedingt geeignet wären, mit einem solchen Zahlungsmedium umzugehen.
All das konnte sich Frank McNamara nicht vorstellen, als er 1949 die moderne Kreditkarte erfand. Gerade einmal 200 Freunden und Bekannten hatte er die Diners Club-Karte ausgehändigt, die dann 1950 in 14 Restaurants akzeptiert wurde. Wirklich überzeugt war er von seiner Idee eh nicht. Schon bald hielt er sie für eine Marotte und verkaufte 1952 seine Geschäftsanteile. Heute gehören Visa und Mastercard weltweit zu den größten Anbietern.
Diese beiden haben etwa 40% an Karten jeweils ausgegeben und teilen auch das Gros der Umsätze untereinander auf, die sich auf etwa 5.000 Milliarden Dollar weltweit belaufen. Also ein sehr hohes Volumen, das über diese Kreditkarten abgewickelt wird. Etwa 60 Milliarden Mal im Jahr werden diese Karten eingesetzt.
Trotz Finanzkrise, trotz wachsender Skepsis gegenüber dem Geschäftsgebaren der Banken, die Kreditkarte wird sich behaupten, glaubt zumindest Professor Dr. Paul.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es dauerhaft dazu führt, dass die Kreditkarte als Zahlungsmedium in ihrer Bedeutung nachlassen wird. Gerade die globale Wirtschaft führt dazu, dass man einen Bedarf hat nach solchem ortsungebundenen Geld.
Und diese Nutzung ist dann wieder ganz nah an der ursprünglichen Idee, die vor 60 Jahren den Umgang mit Geld so nachhaltig verändert hat.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an die Geschichte der Kreditkarte, die im Jahr 1949 begann. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den französischen Schriftsteller André Gide.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.